DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Die Schock-Clock mit einem Stromschlag den Tag beginnen. Wie gefährlich sind Lithium-Ionen-Batterien im Auto? Verschiedene Disziplinen unter einem Dach, ein Neubau für die Demenzforschung in Bonn. Und Ärger im Paradies, Kohleförderung in Australien und mögliche Folgen für das Great Barrier Reef. Es ist der letzte Schrei aus den USA und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Wecker, der einen morgens mit einem Stromschlag aus dem Land der Träume holt. Das ist kein April-Scherz, die Schock-Clock gibt es wirklich. Entwickelt wurde sie im Silicon Valley. Wie dieser unfreundliche Wecker funktioniert, Wolfgang Stuflesser hat es ausprobiert und am eigenen Körper zu spüren bekommen.
Wecken per Stromschlag, das klingt ein bisschen wie die Idee eines fiesen Sadisten. Und es fühlt sich auch genauso an. Ich kenne ja nix und habe natürlich gleich mal den Selbstversuch gemacht. Das klang dann so. Das bin ich, beim echten Aufwachen per Stromschlag. Okay, ich komme rüber wie eine Memme, aber das Ding tut auch richtig weh. Bei 150 Volt direkt auf die Haut am Handgelenk. Aber erstmal der Reihe nach. Die Pavlok Shock Clock erinnert auf den ersten Blick an eine Armbanduhr. Aber da, wo das Zifferblatt wäre, sieht man hier nur so ein Blitzsymbol. Auf der Rückseite sitzen zwei Metallkontakte direkt auf der Haut des Handgelenks. Steuern kann man das Teil über eine Smartphone-App. Man stellt eine Weckzeit ein und kann wählen, ob das Ding piepsen soll oder sanft vibrieren. Oder, klar, der Stromschlag. Vielleicht auch alles drei hintereinander. Erst vibrieren, wer dann noch schläft, wird angepiepst und wer es nicht hören will, muss fühlen. Manish Sethi hat Pavlok entwickelt. Für ihn steckt ein großes Potenzial darin, mit ein bisschen Schmerz schlechte Gewohnheiten auszutreiben, wie er im Interview mit dem Fernsehsender ABC sagt.
There's a real power in using a little bit of pain. To help you break your bad habits.
Dahinter steckt im Grunde ganz klassische Verhaltensforschung, Stichwort Pavlov. Schon vor mehr als 100 Jahren hat der russische Physiologe Ivan Pavlov den berühmten Versuch mit einem Hund gemacht. Immer wenn der zu essen bekam, hat eine Glocke geklingelt. Nach einer Weile musste Pavlov nur noch die Glocke bimmeln lassen und schon sabberte der Hund vor sich hin, weil sein Körper wusste, gleich gibt's Essen. Und natürlich ist Pavlok eine Anspielung auf Herrn Pavlov. Wenn du einen Stromschlag bekommst, während du etwas tust, das eine schlechte Angewohnheit ist, entwickelst du bald eine klassische Konditionierung, wie Pavlovs Hunde. Nur natürlich negativ. Statt Glocke gleich essen gleich sabbern, soll der Schläfer denken, verpennen gleich Aua. Und lieber freiwillig aufstehen. Aversionstherapie heißt der Fachbegriff. Es gibt auch Nutzerberichte im Netz von Leuten, die schreiben, dass sie jetzt endlich nicht mehr bis in die Puppen pennen. Der Psychologe Greg Kaysen hat allerdings seine Zweifel. Solche Geräte funktionieren am Ende nicht, sagt er. Man müsste sie schon festschließen ans Handgelenk, sonst ziehen die Leute das Teil einfach aus.
Devices like this don't really work, unless these are locked onto people's wrists. They're gonna take them off.
Ich selbst bin kein Typ, der den Wecker verpennt. Und damit bin ich auch sicher nicht die Zielgruppe für Pavlok. Und 200 Euro für etwas zu bezahlen, das mir wehtut, da bin ich konditioniert zu sagen, Finger weg davon. Mir langt im Zweifel mein kleines Fitnessarmband. Auch das vibriert mich morgens wach. Und zwar so leise, dass meine Frau weiterschlafen kann. Und das ginge sicher nicht, wenn ich jeden Morgen einen Stromschlag bekäme.
Lithium-Ionen-Akkus stecken in immer mehr Alltagsgeräten, im Smartphone etwa, im Laptop und im Tablet. Diese Akkus können gefährlich werden, dann nämlich, wenn sie anfangen zu brennen. In der Vergangenheit ist das schon häufiger passiert, zum Beispiel bei einem Samsung-Smartphone. Eine ganze Serie musste die Firma deshalb zurückrufen. Auch in Elektroautos gibt es diese Lithium-Ionen-Akkus. Wie gefährlich sind diese Batterien? David Globig hat nachgeforscht.
Wenn man etwas über Risiken erfahren will, die von Batterien in Elektroautos ausgehen können, dann ist man bei Volker Blando an der richtigen Adresse. Er leitet den Bereich Elektromobilität global beim TÜV Süd. Und er beruhigt einen erst einmal.
Man muss mal ganz grundsätzlich sagen, dass von Elektrofahrzeugen jetzt kein höheres Brandrisiko ausgeht als von Benzinfahrzeugen. Wir haben alleine in den USA 300.000 Fahrzeugbrände jedes Jahr. Ursachen sind unterschiedlich in den Fahrzeugen, kann von den Bremsen kommen, kann von tropfendem Öl auf Auspuffanlage kommen. Das ist bei Elektrofahrzeugen eher etwas unwahrscheinlicher, weil wir wenig heiße Teile haben, weil wir fast keine Schmierstoffe an Bord haben.
Und natürlich auch keinen Kraftstoff, der bei einem Unfall auslaufen und sich entzünden könnte. Dafür ist etwas anderes an Bord, das brennen kann. Die Lithium-Ionen-Batterie. Ist sie komplett geladen, kann man sie von der Brandleistung her mit dem Inhalt eines vollen Benzintanks vergleichen. Um zu verhindern, dass die Batterie im Alltagsbetrieb oder bei einem Crash in Flammen aufgeht, setzen die Automobilhersteller auf unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Der Stromspeicher wird zum Beispiel ständig überwacht. Sind die Spannungswerte einzelner Batterieelemente, der sogenannten Zellen, auffällig, schaltet das Schutzsystem die Batterie teilweise oder auch komplett ab, bevor es kritisch werden kann. Damit die Zellen mit ihrer extrem hohen Energiedichte auch bei einem Unfall nicht beschädigt werden, steckt die Batterie außerdem in einem geschlossenen Behälter. Ob diese Maßnahmen tatsächlich ausreichen, testet der TÜV Süd zum Beispiel in Garching bei München. Dort werden Lithium-Ionen-Zellen auf unterschiedlichste Art und Weise malträtiert.
Wir durchstoßen sie, wir zerquetschen sie, wir überladen sie, wir machen Kurzschlüsse mit den Zellen. Wir wollen sehen, wie die Zelle reagiert bei einem internen Kurzschluss. Und dann wiederholen wir diese Versuche auf Modulebene. Ein Modul besteht aus 8, 10 bis 20 Zellen. Und dann gehen wir mit den gleichen Versuchen auf die Pack-Ebene. Das ist dann ein komplettes Pack, wie es auch im Fahrzeug verbaut wird.
Die Batterien werden außerdem Temperaturschocks ausgesetzt und komplett in Süß- oder Salzwasser versenkt. Zu guter Letzt müssen sie noch Crashtests im Elektroauto überstehen. Doch trotz der zahlreichen Tests und verbesserter Sicherheitsmaßnahmen hat es in den vergangenen Jahren mehrere Batteriebrände nach Unfällen gegeben. Brände, die vergleichsweise schwer zu löschen waren. Man kann die Flammen nicht einfach ersticken, erklärt Markus Egelhaaf, Unfallforscher bei der DEKRA.
Der Lithium-Ionen-Akku hat von seiner Chemie her seinen Sauerstoff, grob gesprochen, schon in der Batterie mit drin, bringt ihn also selber mit.
Weshalb zum Beispiel CO2-Löscher, die den Luftsauerstoff verdrängen sollen, gar nichts nützen. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, muss man dafür sorgen, dass nicht immer mehr Lithium-Ionen-Zellen in der Batterie durchgehen und zu brennen beginnen. Wie? Das haben DEKRA-Experten bei Brandversuchen getestet. Am besten löscht Wasser.
Die Löschwirkung beim Lithium-Ionen-Akku, die wir hier brauchen, ist einfach die Kühlung des gesamten Akkupakets. Das kriege ich mit Wasser hin, muss dies aber über eine sehr lange Zeitdauer dann aufrechterhalten.
Wobei aber spezielle Zusätze im Wasser diese Zeit verkürzen können. Es gibt bei Lithium-Ionen-Akkus allerdings noch einen weiteren Haken. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass die Gefahr gebannt ist, sobald die Flammen gelöscht sind.
Die Akkureaktionen dauern auch noch sehr lange an. Wir hatten die Akkus nach unseren Versuchen über Nacht im Wasserbad gekühlt. Am nächsten Morgen hatten wir immer noch Temperaturen im Akkubereich von über 60 Grad Celsius, was ein deutliches Zeichen dafür ist, die Reaktionen im Akku gehen weiter und auch nach Abschluss der Löschmaßnahmen sind hier Beobachtungen erforderlich.
Solche Dinge müssen Feuerwehrleute wissen. DEKRA und TÜV bieten deshalb Weiterbildungen zum Umgang mit beschädigten oder brennenden Batterien an. Trotzdem gibt es einigen Nachholbedarf bei den Rettungskräften, genauso wie im Kfz-Gewerbe. Weil auf unseren Straßen bislang kaum Elektroautos unterwegs sind, fehlt es an vielen Stellen noch am Know-how, wie man mit Unfallfahrzeugen umgehen muss, speziell nach einem Akkubrand.
Wichtig ist es dann dem Bergeunternehmen, dem Abschleppdienst zu sagen, das Fahrzeug nicht unbedingt auf den tunnelreichsten Strecken zu einem Sicherstellungsplatz zu fahren, und da eben auch nicht beim Neuwagenhändler neben die Neufahrzeuge zu stellen, sondern mit ausreichend Sicherheitsabstand über die nächsten Tage zu lagern.
Die medizinische Versorgung wird in vielen Bereichen immer besser. Die Menschen werden immer älter, aber häufig auch immer kränker und leiden dann vielleicht irgendwann unter einer Form von Demenz, zum Beispiel Alzheimer. Das ist für Wissenschaftler und Forscher eine große Herausforderung und noch nie wurde in Deutschland so systematisch an Diagnosen und Therapien gegen Demenz gearbeitet wie heute. Dieses koordinierte Vorgehen hat auch einen Namen, das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, kurz kurz DZNE. Diese Woche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bonn ein neues Gebäude für das DZNE eingeweiht. Mein Kollege Fabian Schmidt hat mit dem Bonner Neurologen und Leiter der klinischen Forschung des DZNE, Thomas Klockgeter, gesprochen und ihn gefragt, was die Mediziner in dem neuen Gebäude machen können, was früher so nicht möglich war.
Wir können viel besser zusammenarbeiten. Die Grundidee des DZNE ist ja, dass wir uns nicht auf eine Wissenschaftsrichtung beschränken, sondern das gesamte Spektrum der Hirnforschung, Demenzforschung bearbeiten. Und das geht los von der Grundlagenforschung, Genetik, Tiermodelle, Zellmodelle, dann die klinische Forschung bis hin zur Bevölkerungsforschung, Epidemiologie und auch Versorgungsforschung und Kooperation zwischen verschiedenen Wissenschaftlern, gerade Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen, wird ganz erheblich dadurch erleichtert, dass man unter einem Dach ist, dass man sich täglich in der Cafeteria trifft. Das ist auch an den Übergängen zwischen den einzelnen Gebäudeteilen Treffpunkte gibt, wo die Forscher unterschiedlicher Fachdisziplinen miteinander in Kontakt kommen und sich gemeinsam Dinge überlegen, Projekte starten. Dieses Gebäude ist nicht irgendwo auf die grüne Wiese gestellt worden, sondern mitten in den Klinikcampus des Universitätsklinikums Bonn. Unsere Forschung soll ja wirklich den Patienten und Menschen zugutekommen und es geht nur in der Nähe zur Klinik.
Es gibt insgesamt 9 Standorte in Deutschland. Das zeigt auch den Stellenwert der Demenzforschung, den sie heute hat. Was sind da so die interessantesten Ansätze, die Sie verfolgen?
Die chronischen Hirnkrankheiten und insbesondere die Krankheiten, die zur Demenz führen, sind eben wirklich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und das DZNE hat die Aufgabe, von der Forschungsseite den Beitrag zur Lösung dieses Problems zu leisten. Was sind die großen Themen? Ein Thema ist Vorbeugung. Und Vorbeugung fängt bei jedem selbst an. Es geht um Lebensweise, um Verhaltensweisen, um Ernährung, Sport, Treiben. Da sind viele Dinge bekannt, aber da wird das DZNE dazu beitragen, das besser und detaillierter zu untersuchen. Zweiter großer Bereich, wo wir hoffen, einen ganz wesentlichen Beitrag leisten zu können, sind eben ein verbessertes Verständnis der Krankheitsmechanismen und daraus neue Therapien. Die gesamte Alzheimer-Community, also diejenigen weltweit, die sich mit der Alzheimer-Krankheit beschäftigen, hat sich über mehr als ein Jahrzehnt auf die Ablagerung von Amyloid Beta, die Plaques im Gehirn zu beseitigen, fokussiert. Und da muss man leider sagen, dass das bisher nicht von Erfolg gekrönt war. Und da ist es die Aufgabe des DZNE, zusammen mit anderen Forschern auf der ganzen Welt neue Therapieansätze zu finden. Und einer, der gerade hier in Bonn eine große Rolle spielt, sind die Entzündungsmechanismen, die sich eben in den Gehirnen von Alzheimer-Kranken, aber auch von Kranken mit anderen neurodegenerativen Krankheiten abspielen.
Sie haben eine sogenannte Rheinland-Studie. Wie möchten Sie hier starten? Was wollen Sie dabei rausfinden?
Die Rheinland-Studie ist gestartet und das ist eine Bevölkerungsstudie, die zunächst mal das Ziel hat, etwa 30.000 Erwachsene zu rekrutieren, ein breites Altersspektrum. Und anders als andere epidemiologische Studien fokussiert sich diese Studie ganz auf Funktion und im Grunde Gesundheit und Krankheit des Gehirns. Die wissenschaftliche Fragestellung ist, Marker zu finden, die frühzeitig anzeigen, ob eine Hirnkrankheit entsteht, sodass man dadurch dann frühere Interventions- und Behandlungsmöglichkeiten hätte. Das sind natürlich biochemische Marker. Der beste Marker, den wir bisher haben, der auch in der Klinik täglich benutzt wird für die Alzheimer-Krankheitsmarker, den man aus dem Nervenwasser, aus dem Liquor bestimmt. Und das ist natürlich etwas, was man nicht einfach im großen Stil anwenden kann, weil es eben eine Lumbalpunktion erfordert. Das heißt, es geht darum, auch Blutmarker zu finden. Aber Marker ist auch weiter gefasst. Der Begriff, es geht nicht nur um biochemische Marker, sondern es geht auch um funktionelle Marker. Unter anderem wird in der Rheinland-Studie auch das Auge untersucht. Man kann eben mit Verfahren, die überhaupt nicht eingreifend sind, sich inzwischen die Netzhaut fast in mikroskopischer Auflösung anschauen. Die Netzhaut ist ein Teil des Gehirns, sodass da möglicherweise man sehr frühzeitig Veränderungen des Gehirns durch einen, in Anführungsstrichen, einfachen Blick ins Auge feststellen kann.
Mhm. So eine Sachen wie Lebensstil und so weiter, spielen die da auch eine Rolle?
Ja, der Lebensstil wird natürlich in der Rheinland-Studie und auch in unseren klinischen Studien sehr genau erfasst. Die Rheinland-Studie ist eine reine Beobachtungsstudie. Das heißt, es geht nicht darum, den Lebensstil zu verändern, sondern man beobachtet. Wir haben innerhalb des DZNEs aber auch sogenannte Interventionsstudien, wo es auch um Nahrungsergänzungsmittel geht und Trainingsprogramme, körperliches Training, kognitives Training, solche Dinge.
Bis ins 20. Jahrhundert ist eigentlich Demenz als sowas wahrgenommen worden wie, ja, das war halt so eine Art Schicksal. Ja? Man ist alt geworden und dann wurde man eben dement. Die Ressourcen, die sozusagen in dieser Erforschung gesteckt wurden, waren nicht dieselben wie zum Beispiel in die Krebsforschung oder andere Forschungsbereiche. Welche Rolle spielte so die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, die rapiden Fortschritte, die wir so seit der Jahrtausendwende sehen, genau in diesem Forschungsbereich der Molekularbiologie, im Verständnis dafür, dass wir heute Demenz ernster nehmen?
Die Entschlüsselung des Genoms hat, glaube ich, für die gesamte medizinische Forschung einen Schub verursacht. Das gilt nicht nur für die neurodegenerativen Krankheiten, sondern auch für die Tumorkrankheiten. Die Wahrnehmung der Demenz in der Gesellschaft ist, glaube ich, dadurch gestiegen, durch das höhere Durchschnittsalter, was wir haben, und damit die Zunahme der Demenz und eben auch einer veränderten Einstellung. Man nimmt eben in unserer Zeit Dinge nicht so einfach als Schicksal hin, was vor mehreren Jahrzehnten sicherlich anders war. Und Demenz ist eben inzwischen so häufig, dass fast jeder in seiner Umgebung Betroffene hat und damit wird das ein allgemein wahrgenommenes Problem.
Der Bonner Neurologe Thomas Klockgeter war das im Gespräch mit meinem Kollegen Fabian Schmidt.
When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64?
In Australien soll eine gigantische Kohlemine entstehen mit einer Fläche dreimal so groß wie Paris. Schon heute ist das riesige Land der größte Exporteur von Kohle, aber jetzt soll da noch mehr schwarzes Gold gefördert werden. Die Exporthäfen liegen unmittelbar gegenüber dem Great Barrier Reef, dem größten Korallenriff der Welt, einem einzigartigen Naturwunder. Es steht auf der Liste der Weltnaturdenkmäler. Kohleförderung in diesem Gebiet, eine Katastrophe. Mehr dazu von Lena Bodewein.
Australiens atemberaubende Natur, seltene Tiere, uralte Pflanzen, dazwischen immer wieder heilige Stätten der Aborigines. All das zählt wenig, wenn es um Wirtschaft geht. Hier wird gebaggert, gegraben, zerstört. Kohle schafft Arbeitsplätze und das gilt in der Politik. Australien, sowieso schon größter Kohleexporteur der Welt, will eine der gigantischsten Minen der Erde eröffnen. Dreimal die Fläche von Paris, eine Kohlenmenge, die den Ausstoß von ganzen Ländern übertrifft. Und das alles keine 2 Jahre nach dem Klimaschutzabkommen von Paris. Die Carmichael Mine des indischen Bergbaugiganten Adani soll im Galilee-Becken von Queensland errichtet werden, über und unter Tage. Hier leben gefährdete Schlangen, Echsen und Finken. Außerdem ist es ein fragiles Ökosystem, das Koalas ein Zuhause bietet. Aber das ist noch nicht alles. Die geförderte Kohle soll per Zug zu den beiden Häfen Hay Point und Abbott Point an der Ostküste Australiens gebracht werden. Direkt gegenüber eines der schönsten Naturwunder dieses Planeten, des Great Barrier Reef. Tausende von verschiedenen Fischarten, Korallen, Pflanzen und Säugetieren haben hier ihr Zuhause. Es ist ein Taucher- und Schnorchlerparadies. 2 Millionen Besucher jährlich erfüllen sich hier ihren Traum, die bunte Wunderwelt unter Wasser zu bestaunen. Aber bunt ist gerade wenig. Denn das 2. Jahr in Folge haben die Korallen in Massen eine Korallenbleiche erlitten. Im vergangenen November erst hatten Wissenschaftler von der schlimmsten je verzeichneten Korallenbleiche berichtet.
Bei unseren Flügen über das Riff haben wir schlimme Zustände gesehen. Diese Korallen sind kränker als alles, das wir im Labor getestet haben.
So Professor Terry Hughes, Riffökologe von der Nationalen Korallenbleiche-Taskforce. Weil die Wassertemperaturen im Pazifik so stark angestiegen sind, haben die Algen gelitten, die auf den Korallen siedeln, diesen ihre Farbe geben und für ihr Überleben notwendig sind. Ein Teil der Korallen kann sich von der Bleiche erholen, aber nur, wenn sie dafür genügend Zeit hatten. Dass die Wissenschaftler jetzt schon wieder Alarm schlagen, ist kein gutes Zeichen.
Es ist sehr hart, ein wunderschönes Riff zu sehen. Und so viel davon ist von der Korallenbleiche befallen.
Kohle gegen Korallen. Wenn die Pläne für die Monstermine bald umgesetzt werden und nach 6 Jahren Verzögerung wegen Umweltgutachten und rechtlicher Herausforderungen sieht es jetzt so aus, werden 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr gefördert. In Indien, Korea oder China werden sie verbrannt. Und den Effekt davon sieht man hier, am Great Barrier Reef, dem UNESCO-Welterbe, einem der Wunder der Natur.
Und das sollten wir um jeden Preis versuchen zu erhalten. Das waren unsere Wissenschaftsthemen. Nächste Woche berichten wir aus dem Bereich Medizin und Gesundheit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.